Einfach mal hören, was bewegt. Herzlich willkommen zu Mobilitalk vom Bündnis für Mobilität mit Tobias Häusler.
Ich stehe zum Begriff Mobilitätswende positiv, weil ich mir erträume eine grüne Stadt mit möglichst wenig stinkenden Autos.
Ich glaube, dass wenn man in der Stadt wohnt, sehr realistisch ist, auf ÖPNV umzusteigen. Aber wenn man auf dem Land wohnt, ist nichts mit Bus und Bahn.
Ja, wir Deutschen lieben das Auto so sehr, weil das ist irgendwie Freiheit, Unabhängigkeit.
Mit dem Bus dauert es mir morgens einfach zu lange und ist zu voll und deshalb nehme ich dann doch eher das Auto.
Wir müssen alle umdenken und es ist wie Zähneputzen. Wenn man sich dran gewöhnt hat, funktioniert es auch. Man muss einfach mal mehr aufs Auto verzichten und dann wird das.
Ja, herzlich willkommen gerade Ihnen, ganz persönlich. Das ist der Mobilitalk in dem Land, in dem Mobilität ja eine Bedeutung hat wie an wenigen Orten in ganz Europa, hier in Nordrhein-Westfalen. Mein Name ist Tobias Häusler. Schön, dass Sie da sind. Das Thema heute mit zwei tollen Gästen: Wie bringen wir die Mobilitätswende auf die Schiene und Straße und vor allem in die Köpfe? Und ich brauche heute wirklich nur einen einzigen Satz, um zu erklären, was das Problem ist. Die Mehrheit in Deutschland, die sagt, wir müssen dringend handeln in Sachen Klimaschutz. Und die Mehrheit sagt so einen Satz sehr gerne in die Kamera, aber sehr gern auch aus dem geöffneten Autofenster heraus, des alten Diesels im Innenstadtstau auf dem Weg zur Arbeit. Also diese Zerrissenheit auszuhalten, das kann nur der Mensch. Aber warum tut er sich das an? Ne? Warum denkt er anders, als er handelt? Müssen wir das Angebot ausbauen? Müssen wir es günstiger machen? Müssen wir vielleicht alles neu denken? Das bespreche ich mit einer Frau, die ihr ganzes Leben lang ständig alles neu denkt. Seit April 2023 leitet sie das Forschungsfeld Nachhaltige Gesellschaft am ISOE, am ISÖ, am Institut für sozialökologische Forschung in Frankfurt am Main. Zuvor dort den Forschungsschwerpunkt Mobilität und urbane Räume, Dr. Jutta Deffner. Guten Tag nach Frankfurt.
Guten Tag. Nach Essen.
Ja, in diesem Fall. Und beginnen möchte ich hier mit unserem Gast aus der alten Welt, der Leiter des Fachbereichs Verkehr und Umwelt beim ADAC Nordrhein. Er lehrt auch als Honorarprofessor an der Hochschule Fresenius in Köln zum Thema Mobilitätsmanagement, auch an der Hochschule Bochum im Bereich Verkehrssysteme und Konzepte. Professor Dr. Roman Suthold, guten Tag.
Hallo.
Die Umfrage hat schon schön gezeigt, ne? Umsteigen ist wichtig, das sollten viel mehr Menschen machen. Aber jetzt für mich persönlich ist das schon schwierig. Hat Sie was überrascht in der Umfrage?
Eher nicht. Es ist so, die eine Dame meinte, dass es in der Stadt leicht ist, den ÖPNV zu nutzen, um Land nicht. Und das ist genau, glaube ich, das Problem, dass viele Berufspendler aus dem Umland in die Städte reinpendeln und dann tagsüber dafür sorgen, dass wir in den Städten diese Staus haben und Probleme haben, auch im ÖPNV. Also die Berufspendler sind sehr flexibel, was das Angebot angeht. Die nutzen auch gerne den ÖPNV, wenn er attraktiv ist und günstig, aber nutzen auch das Auto, wenn es bequemer ist. Und das ist, glaube ich, das Hauptproblem, dass der Mensch bequem ist und Bequemlichkeit sticht Moral aus meiner Sicht.
Okay. Ja, Frau Deffner, was ist denn die Mobilitätswende? Wir haben das Auto erfunden in Deutschland, ganz stolz. Wir haben unsere Städte so geplant, dass das Auto sich wohlfühlt. Was wollen wir da wenden?
Ja, die Mobilitätswende bedeutet ja gar nicht, dass wir weniger mobil sein sollen, sondern einfach anders. Und das heißt, es geht darum, dass wir eigentlich dieses automobile Leitbild ablösen müssen mit einer nachhaltigeren Verkehrs- und Mobilitätsform. Und da spielt das Auto natürlich bestimmt noch auch eine Rolle, aber es soll nicht mehr der Verbrenner sein. Also das ist der Kern, die Dekarbonisierung. Aber für die Mobilitätswende brauchen wir noch ganz viele andere Dinge, die sich verändern, nämlich, dass wir eben andere Verkehrsmittel zu Fuß mit dem Rad, aber eben auch als Rückgrat den öffentlichen Verkehr stärken müssen und viel stärker benutzen müssen. Und das heißt, es muss sich was in den Köpfen verändern und es muss sich aber auch was in der Infrastruktur auf den Straßen, auf den Plätzen verändern. Hm. Und in meiner Forschung bezeichne ich das als Wandel der Mobilitätskultur.
Ja, Sie sprechen auch sehr viel über Routinen. Da freue ich mich auch gleich über dieses Themenspektrum. Neue Bilder, neue Narrative, Herr Professor Suthold. Jetzt wird es erstmal emotional, diese Zahlen, Studie. 86% der Deutschen macht Autofahren auch noch Spaß. Ne?
Ja.
91% empfinden Freiheit und Unabhängigkeit. Und das ist meine absolute Lieblingszahl. 3 von 4 Menschen freuen sich, wenn sie ihr Auto, Ansis,
ansprechen oder einen Namen geben.
Es reicht schon, das Auto zu sehen.
Okay.
Nur zu sehen. Aber woher kommt die Romantik?
Mensch, Autobeziehung ist sehr emotional und das wird oft unterschätzt, weil das ist ein Investitionsgut direkt nach der eigenen Immobilie, was sehr teuer ist. Und wenn man das sich dann anschafft, hat man meistens auch eine sehr starke Bindung. Das lässt etwas nach bei der jungen Generation. Das iPhone hat, glaube ich, mittlerweile da viel mehr Aufmerksamkeit bekommen. Aber man darf das nicht unterschätzen. Das Auto ist ein hochemotionales Thema, weil es Freiheit schenkt, weil da gewisse Status auch teilweise mit vermittelt werden kann. Und das darf man nicht unterschätzen, wenn man als Wissenschaftler wie ich daran geht und denkt, wieso handeln die Menschen nicht rational, wenn es um Mobilität geht. Da hat sehr viel Emotionen mit zu tun. Und viele Menschen geben ihrem Auto einen Namen und reden mit ihm auch. Also das ist
manche nehmen sich ja auch die Automobilität als Arbeitgeber in Form des ADAC, ne?
Das war eher Zufall. Ich war vorher auch mal bei der Deutschen Bahn.
Und es ist ja wirklich so, mein Sohn konnte mit 3 Jahren alle Automarken und wir wussten nicht, woher. Ne? Das hat er sich dann so zusammengesammelt. Frau Dr. Defner, Sie sagen, das ist ein Punkt, wir brauchen neue Bilder. Was könnte das sein? Ist das dann die schöne Frau mit wehendem Haar in der Linie 105?
Ja, vielleicht ist es sowas. Ich finde, Herr Suthold hat das schon gut angesprochen, nämlich in dem Auto steckt ganz viel, nicht nur Emotionalität, sondern dass wir dem Ganzen sehr viel Sinn geben, sehr viel Bedeutung. Die anderen Verkehrsmittel, also bei dem Fahrrad merkt man jetzt so in den letzten Jahren, da kommt das natürlich auch, da geht es nicht nur um Rationalität, sondern es gibt für jeden Lebensstil sozusagen jetzt ein eigenes Fahrradmodell und das heißt, so kann man da schon ein bisschen sehen, wie auch die multimodalen Ketten eigentlich ein bisschen mehr Bedeutung bekommen. Mit dem öffentlichen Nahverkehr ist das natürlich ein bisschen schwieriger, aber auch das geht, genau wie Sie das sagen. Und ich glaube, es ist wichtig, Bilder zu erzeugen, die eben vor allem dieses Kombinieren, dieses Wechseln, diese flexible Mobilität eigentlich gut transportieren, dass es etwas Attraktives ist. Weil ich glaube, viele Menschen denken, das ist ja total umständlich. Und das hat man in diesen Interviews ja gerade vorhin auch gehört. Die Menschen, die es machen, die sagen, ja, das geht dann eigentlich total gut. Und diese Bilder brauchen wir, die das transportieren.
Also wenn ich da einhaken darf, genau das ist das der ÖPNV war in der Vergangenheit sehr unsexy. Ja. Wir hatten nicht genug Angebot und die Tarife waren sehr komplex. Mittlerweile haben wir das Deutschlandticket, das vereinfacht auch die Gelegenheitsnutzer viel schneller einen Zugang haben. Aber genau das ist das Thema. Das Fahrrad hat dem Auto einen gewissen Rang abgelaufen, zumindest in den Städten, was dieses Statusthema angeht oder Emotionalität angeht. Da viele Menschen haben eher das Fahrrad mittlerweile im Fokus, das mittlerweile fast auch so viel kostet wie ein Auto, wenn man viel Geld ausgeben will. Aber der ÖPNV ist unsexy gewesen in der Vergangenheit und da muss angesetzt werden, da gebe ich Frau Defner vollkommen recht.
Das Verkehrsministerium sagt, wir nutzen bei 4 von 5 Wegen das Auto. Und diesen kleinen Rest, den teilen sich ja der Fuß, das Rad, der gesamte ÖPNV, also sind alle schon enthalten in diesen nicht mal 18% der Gesamtverkehre. Und dann sagen wir mehrheitlich, Klimaschutz sei jetzt wichtig, Frau Defner. Ich komme da nicht drüber weg, das ist absurd.
Ja, es ist absurd, aber eigentlich, wenn man sich ein bisschen mit Umweltsoziologie, mit Alltagshandeln beschäftigt, überrascht es mich überhaupt nicht, weil wir haben ja nicht nur das auf der individuellen Ebene, sondern wir haben 60 Jahre lang Strukturen geschaffen, Infrastrukturen, aber auch Denkstrukturen, die uns vom Individualauto in gewisser Weise abhängig gemacht haben. Und das ist ja gerade in ländlichen Räumen zum Beispiel sehr deutlich. Also da kommt man wirklich ohne Auto auch heute noch nur sehr schwer in angemessener Zeit irgendwo hin. Und das heißt, da sind Argumente da, das ist zu langsam, zu weit, niemand fährt damit mit so einem Bus, der fährt nur heiße Luft durch die Gegend. Die halten sich natürlich. Und zum anderen zeigen aber Befragungen, wie zum Beispiel die Umweltbewusstseinsstudie, dass Klimaschutz gewünscht wird, genau wie Sie sagen. Und das heißt, wir müssen diese Routinen eigentlich aufbrechen durch gute Angebote. Und diese Angebote dürfen wir aber nicht nur auf der verkehrlichen Ebene denken, weil wir wissen aus der Verkehrsforschung, Mobilitätsforschung, dass zum Beispiel Mobilitätsroutinen ganz arg mit Alltagsaktivitäten natürlich verbunden sind. Wir nennen das Praktikennetzwerk und wir haben das zum Beispiel am Beispiel Pendeln haben wir das untersucht. Also wenn jemand Gleitzeit hat, nützt es nichts, wenn die Kita eine feste Uhrzeit hat, wo die Kinder abgegeben werden müssen, dann kann jemand diese Gleitzeit eigentlich gar nicht nutzen. Oder das Jobticket nützt nichts, wenn eben die Anschlüsse zwischen Bus und Bahn vielleicht so sind, dass dann die dreifache Zeit entsteht. Und das heißt, wir brauchen Veränderungen in vielen Lebensbereichen, damit sich auch die Mobilität verändern kann.
Jetzt testen wir mal den modernen ADAC, Herr Suthold. Immerhin, Sie sagen, weg mit der autogerechten Stadt hin zu der menschengerechten Stadt. Ich habe jetzt langsam schon einen Eindruck, auch durch Frau Deffner bekommen. Füllen Sie den Slogan mal, ist ein Satz von Ihnen, mal mit Leben.
Ja, ich habe den mal im Zusammenhang damit gesagt, dass im Moment sehr stark das Fahrrad in einigen Städten gepusht wird und gar nicht die Fußgänger. Ich habe das auch in Bezug auf die Fußgänger gesehen, ja, dass man auch die Fußgänger schützen muss
vor den Fahrrad. Ach, da mischen Sie sich jetzt auch ein, ja.
Weil es gibt Einzelfälle, wo wirklich das Fahrrad dann so dominant wird, dass das Problem, was vorher das Auto gemacht hat, das Fahrrad übernimmt. Und das möchten wir ja nicht. Wir möchten ja nicht, dass die Menschen sowohl mit dem Fahrrad als auch zu Fuß als dann auch mit dem Auto unterwegs sein können, ohne von anderen Verkehrsmitteln eingeschränkt zu sein. In der Vergangenheit, wir hatten das Leitbild der autogerechten Stadt in den 60er Jahren aufgerufen. Die ganzen Städte sind daran ausgerichtet, die Infrastruktur so schnell umzubauen geht nicht. Wir sind dabei, man merkt in vielen Städten wie Köln, Düsseldorf, Essen wird viel umgebaut, das Auto wird zurückgenommen, das ist auch richtig so. Man darf nur nicht vergessen, dass es auch noch Fußgänger gibt beispielsweise oder den ÖPNV und nicht nur Radfahrer, weil das Fahrrad sehr stark im Fokus steht.
Aber so richtig ADAC war die Aussage, wie war das noch, dass wir die Radfahrer jetzt nicht dann auch in die großen Hauptverkehrsstraßen leiten sollten. Also im Grunde durch Idealismus, glaube ich, war das Zitat, nicht für weitere unnötige Staus sorgen. Ja. Auch weil die Fahrradfahrer, die Fahrradfahrerinnen auch Feinstaub etc. einatmen. Warum nicht in eine Parallelstraße?
Ja.
Das ist alles von Ihnen. Da ist doch der alte ADAC wieder.
Nicht der alte, ich bin halt... Die Grundsätze der Verkehrsplanung beachte ich halt noch. Wir wollen auf den Hauptverkehrsstraßen den Durchgangsverkehr bündeln. Das heißt, der Autoverkehr soll da fließen. In den Nebenstraßen sollen dafür aber dann die Zielverkehre, wenn einer dahin muss mit dem Auto, dann kann er dahin fahren. Aber ansonsten sollten dann eher Radfahrer und Fußgänger da bevorrangt werden. Und das ist die Idee dabei. Also, dass die Hauptverkehrsstraßen eine Bündelungsfunktion bekommen und die Nebenstraßen, Wohnstraßen sozusagen vermehrt von oder prioritär von Radfahrern und Fußgängern genutzt werden.
Wir sprechen gleich noch über Lösungen. Aber es tut sich ja was. Ne? Sie haben in Essen diesen Radentscheid, Sie haben den Umbau hier dieser Stadt angesprochen. Da gibt es einen Maßnahmenkatalog, der kam von unten aus einer Bürgerbewegung heraus, wird jetzt 1:1 umgesetzt. Ich frage ganz bewusst nach Ihrer Position, wenn sich die Infrastruktur verbessert, wenn Sie sagen, die Kosten sind überschaubar mit 49 Euro, ist es dann nicht angerichtet? Kriegen wir die Deutschen wenigstens ein paar Prozent vom Auto weg und wollen Sie das überhaupt?
Ja, natürlich. Wir wollen, dass in den Innenstädten der Autoverkehr zurückgefahren wird. Wir haben auch uns ganz klar den Klimaschutzzielen versprochen. Das heißt, wir zielen auch darauf, dass in den Innenstädten der Autoverkehr zurückgenommen wird. Das heißt, Radverkehr soll gefördert werden, ÖPNV muss gefördert werden, Fußgängerverkehr muss gefördert werden. Nur die Erreichbarkeit einzelner Orte muss auch noch gewährleistet bleiben. Ja. Beispiel, Sie sagen Bürgerbeteiligung, aus meiner Sicht auch ganz wichtig, dass man die Bevölkerung mitnimmt. Das sehen wir jetzt an einigen Modellprojekten in Köln beispielsweise, auf der Deutzer Freiheit. Da wurde von der Verwaltungsseite aus und der Politik entschieden, die Deutzer Freiheit wird autofrei gemacht. Vom Grundsatz her eine gute Idee, nur in der Umsetzung gab es viele Probleme, viel Widerstand der Gewerbetreibenden und Anwohner. Da konnten teilweise dann auch Pflegedienste nicht mehr zu ihren Patienten fahren. Und das Projekt muss jetzt zurückgenommen werden, weil das Gericht gesagt hat, so geht das nicht. Und das ist das Problem. Man muss die Bürger mitnehmen und man darf nicht von oben herab solche Projekte umsetzen, sondern man muss die wirklich Bevölkerung vor Ort mitnehmen. Das ist wichtig.
Verstehe ich. Irgendwann könnten Sie dann der allgemeine deutsche Mobilitätsclub heißen.
Wird öfters gesagt, aber ich glaube, bei dem Markenkern, den wir haben und der Bekanntheitsgrad sollten wir den Namen besser nicht ändern.
Also wenn Sie ihn ändern wollen, dann bitte hier im Podcast.
Ja.
Es beginnt der Lösungsteil der Episode, Frau Dr. Deffner. Es gibt ein ganz reichhaltiges Projekt, über das ich gern mit Ihnen sprechen möchte. Sie haben geforscht für das Umweltbundesamt, glaube ich, war es. Sie machen da Realexperimente. Ja, neue Bilder, neue Narrative. klingt fast nach ÖPNV-Influencern, die uns helfen, unsere Routinen zu brechen. Wie war der Versuchsaufbau?
Also das Experiment ist eben zum einen basiert es sehr stark darauf, was Herr Suthold auch gerade gesagt hat, nämlich dass man, bevor man irgendwas anbietet, eigentlich mit den Leuten zusammen spricht. Was brauchen sie? Was denken sie, wie sie mobil sein wollen? Und wie sind ihre persönliche Situation? Und in diesen Mobilitätsexperimenten haben wir Menschen gewonnen, die eben hauptsächlich mit dem Auto unterwegs sind. Das ist eine wichtige Voraussetzung, weil wir wollen ja nicht mit denen Experimente machen, die sich schon klimafreundlich fortbewegen oder gesund. Und haben dann vor allem eine Mobilitätsberatung angeboten, die sehr individuell war, also wo wirklich ganz nah an den konkreten Situationen und Aktivitäten geschaut wurde, welcher Mobilitätsbedarf ist da und welche Verkehrsmittel könnten alternativ genutzt werden. Und dann sind die Menschen eben, je nach ihren Vorlieben, haben die dann gesagt, ja, ich hätte gern E-Bike oder ich hätte gerne ÖPNV-Flatrate. Und dann sind die Leute in eine mehrmonatige Erprobungsphase gegangen. Und dieses mehrmonatige ist aus unserer Sicht sehr wichtig, weil, wie wir ja gerade vorhin schon gesagt haben, es geht um Routinenänderung. Und da muss man dann eben eigentlich dem Ganzen auch Zeit geben. Und wir haben gerade in einem Experiment, das wir jetzt jüngst abgeschlossen haben, gemerkt, also mehr als die Hälfte der Teilnehmer, also hat sich eine Gruppe mit 40 Personen gehandelt, sind eigentlich danach auf E-Bike und ÖPNV umgestiegen als Beispiel. Und zwar auch ganz wichtig, diese Kombination.
Das wäre jetzt die Frage gewesen, wie der Mensch so reagiert mit seinem Gehirn, das ja Routinen auch benötigt, ne, um zu überleben. Das war ja mal die Idee. Was sind also Ihre Key-Learnings? Es hat also öfter geklappt, sagen Sie. Was noch?
Es hat den Leuten vor allem Spaß gemacht. Und der Spaß bestand nicht nur darin, eigentlich neue Alltagswege zu entdecken. Zum Beispiel also das, was ich vorhin angedeutet habe. Ja, wenn ich mit dem Fahrrad an die und die Haltestelle fahre, habe ich eine viel bessere Verbindung und bin dann viel schneller, wie ich ursprünglich gedacht habe. Also der Faktor Zeit, weil da der ÖPNV ja zum Beispiel oft sehr schlecht abschneidet, kann über die Kombination ausgemerzt werden. Das erfahren die Leute am eigenen Leib sozusagen und können dann mit gewissen Unbequemlichkeiten, die vielleicht auch eben leider noch bestehen, besser umgehen. Das andere ist, dass der Nutzen eigentlich ganz stark im Vordergrund stand für die Teilnehmer. Als Beispiel, ich kann wirklich mein tägliches Bewegungsprogramm besser integrieren. Ich fühle mich fitter, ich fühle mich konzentrierter, wenn ich zur Arbeit komme. Das ist für ganz viele ein wichtiges Argument, weil sehr viele Autofahrer, ist ja auch nicht so, die sind vielleicht schnell da, aber sie haben auch sehr oft sehr stressvolle Situationen im Berufspendelverkehr. Und das wirkt sich bei vielen wirklich auf den gesamten Tag aus. Und das ist nicht etwas, was wir jetzt in unseren kleinen Experimenten feststellen, sondern das ist in anderen größeren Studien auch belegt, dieser gesundheitliche Faktor.
Ich verstehe jetzt auch diese neue Erzählung, ne, dieses neue Narrativ, wie man heute modern sagt. Das war früher, fahre frei, ne, Freiheit war so ein Ding, fahr frei und voller Spaß von A nach B, nimm das Auto. Und das neue Narrativ, ja, ich brauche ein bisschen länger, aber es hat andere Vorteile, die ich so nicht auf dem Schirm habe, aber ich habe es mal ausprobiert. Es ist zumindest alles besser als, ich habe ein besseres Gewissen. Mit einem schlechten oder besseren Gewissen sollten wir doch wahrscheinlich nicht arbeiten. Das reicht ja nicht. Sonst hätten wir schon Lösungen.
Also es geht auf gar keinen Fall um das schlechte Gewissen. Also das, finde ich, ist eben genau die Falle, in die wir nicht laufen dürfen, sondern niemand will mit Absicht die Umwelt zerstören. Und
dennoch
hat
es so ein Wort wie Flugscham, ne? Frau Deffner, so ein Wort wie Flugscham hat es in Duden geschafft.
Ja, das ist schon richtig. Also ich glaube, dahinter steckt aber etwas anderes. Also ich finde trotzdem, dieses schlechte Gewissen wird uns nicht weiterbringen, sondern eher darum, wie wir eigentlich diese neuen Mobilitätsformen sinnvoll einsetzen, Mobilität, es geht ja letztlich darum, dass wir unterwegs sein wollen, um andere Bedürfnisse zu erfüllen.
Eine große Frage auch über allem ist ja Push oder Pull, Herr Professor Suthold. Also Pull, ziehe ich die Menschen an mit der besseren Lösung, überrasche ich sie mit einem gesünderen Lebensgefühl beispielsweise, oder baue exklusive schnelle Fahrradtrassen, gebe einen Zuschuss zum Lastenrad, wie es ja auch mal diskutiert wird, einfach schneller da sein, vielleicht auch mit ÖPNV, oder mache ich Druck, ne? Push, mache ich das Autofahren unbequemer? Das ist auch eine tolle Frage an den ADAC, ne?
Einfahrverbote in die Innenstadt, teure Treibstoffe.
Ja, also man muss mit beiden Maßnahmen arbeiten, wenn man was erreichen will, das ist auf jeden Fall klar. Wir lehnen natürlich extreme Vorschläge komplett ab, also Einfahrtverbote in die Innenstadt, sehr schwierig. Aber was ich als wirklich eine Stellschraube sehe für die Verkehrswende oder Mobilitätswende, ist, dass man den Parkraum neu sortiert und dass die Leute, die in der Stadt dann parken möchten, dann im Zweifel auch bereit sein müssen, ein paar hundert Meter zu laufen, beispielsweise zu einer Quartiersgarage oder zum zentralen Mobilitätshub, damit man auch so eine Gleichwertigkeit der Verkehrsmittel hat. Also wenn ich zur Bahnhaltestelle laufen muss, 150 Meter, dann muss man mir auch als Autofahrer zumuten, dass ich im Zweifel auch 150 Meter zum nächsten Parkhaus laufen muss. Mhm. Also dass man auf der Ebene arbeitet. Und das haben viele Städte auch erkannt, dass das Thema Parken, Neusortierung des Parkraums wirklich eine zentrale Stellschraube sein muss in der Verkehrswende.
Das ist, glaube ich, ein Punkt, da sind Sie sich beide sehr einig, es geht nicht um die eine neue Mobilitätsart, sondern es geht um die Kombination. Ne? Das heißt, dann wäre auch das von uns allen so geliebte Auto ein Teil des Mobilitätsmixes.
Ja, weil wir haben am Anfang schon mal über Berufspendler gesprochen. Wenn man vom Land in die Stadt pendelt zum Arbeiten, sie werden auf dem Land den ÖPNV nicht so attraktiv und gut ausbauen können, dass jeder von zu Hause aus, vom Land aus in die Stadt fahren kann. Er muss das Auto erstmal nutzen, um zur nächsten S-Bahn-Haltestelle zu kommen, Regionalbahn. Und da muss man dann den Umstieg auf den ÖPNV attraktiv und leicht machen. Also die Kombination der Verkehrsmittel muss für den Berufspendler einfach sein. Dann wird er es auch nutzen, wird er heute auch genutzt. Attraktive P&R-Anlagen werden gut angefahren. Die sind hoch ausgelastet. Wir haben ja selber Untersuchungen gemacht. Wenn die am richtigen Stand auch stehen, beispielsweise neben einer Autobahnabfahrt, dann werden die auch exzessiv genutzt. Da haben sie im Zweifel ein Problem, um 8.15 Uhr noch einen Parkplatz zu bekommen, weil da schon alle voll sind.
Also. P&R, Park and Ride. Wir müssen in diesem Land, in dem, ich habe schon gesagt, eine besondere Herausforderung in der Mobilität liegt, wie vielleicht selten in Europa oder sogar auf der Welt. Wir haben ein Zentrum mit dem Ruhrgebiet in der Größe von 2 bis 3 Mal Manhattan. Drumherum steht eine einsame Kuh an einer verlassenen Bushaltestelle und dann kommt da morgens einer und nachmittags mal ein Bus. Wie sehen da Ihre Lösungen aus, Frau Dr. Deffner? Denn Ihre Realexperimente, die bezogen sich ja, da können Sie mich jetzt gut korrigieren, häufig auf den Stadtraum.
Nein, sie bezogen sich nicht auf den Stadtraum. Das muss ich tatsächlich korrigieren, aber das macht ja nichts. Also in dem einen Experiment haben wir uns auf Stadt-Umland-Mobilität in der Rhein-Main-Region bezogen. Eine wichtige Entwicklung ist ja, dass eben natürlich noch ein Großteil der Arbeitsplätze in den Kernstädten ist, aber in vielen Agglomerationen, nicht nur im Rhein-Main-Gebiet, auch im Ruhrgebiet, gibt es sehr dezentral verteilte Arbeitsplätze. Das heißt, es gibt sehr viel so Tangentialverbindungen. Und in dem anderen Mobilitätsexperiment ging es explizit auch um ländliche Mobilität. Da haben wir den Landkreis Osnabrück beispielsweise als Untersuchungsraum gehabt. Und der Hauptpunkt, so sagen, eben im ländlichen Bereich ist das alles schwieriger. Das ist grundsätzlich richtig. Aber auch da gibt es heute schon Möglichkeiten und die zeigen, glaube ich, auf, in welche Richtung es in Zukunft viel stärker noch gehen muss. Eben weil ein flächendeckender, also es gibt das Thema Bahn, es werden zurzeit viele Strecken wieder reaktiviert, die sind ein sehr attraktiver Zubringer in die Städte. Es gibt das Thema On-Demand-Verkehre, die gerade als öffentliche Verkehrsmittel in ländlichen Räumen für die letzte Meile sehr wichtig sein können, weil sie flexiblere Möglichkeiten bieten. Und das andere, was aber sehr wichtig ist, ist, dass wir Mobilität nicht nur als etwas verstehen müssen, also Verkehr, ich fahre wohin, sondern wir brauchen auch neue Konzepte, dass die Dinge zu einem kommen können. Das ist natürlich jetzt beim Thema Arbeit ist das eben die ganze Entwicklung Homeoffice oder mobiles Arbeiten, also dezentrales Arbeiten in zum Beispiel wohnstandortnahen Coworking Spaces. Aber es ist auch das Stichwort Telemedizin. Es sind nahräumliche Strukturen. Brauche ich für jeden Weg das Auto oder kann ich auch was in meiner Wohnumgebung erledigen? Und daran sieht man, dass sehr viele Dinge miteinander zusammenhängen, die gar nicht mal mit Verkehr zu tun haben, sondern mit Ortsbelebung, mit Teilhabe von Menschen, ohne dass ich erstmal 25 Kilometer fahren muss. Mhm. Und das ist, glaube ich, sehr wichtige Punkte, nicht nur immer auf diese Mobilitätswende, ja, wir dürfen jetzt nicht mehr Auto fahren, zu gucken, sondern es geht darum, eigentlich insgesamt an gewissen Stellen das Zusammenleben neu zu organisieren.
Ja, das ist halt wie so vieles komplex zu vermitteln. Da ist so ein, die wollen uns das Auto verbieten, viel einfacher erzählt, aber das gilt ja für viele gesellschaftliche Themenfelder. Sie sind ja auch Digitalisierungsexperte, Herr Suthold,
mehr
für Verkehr.
Weniger.
Da tut sich ja was, on demand, ja. Ne? Autonom vielleicht bald sogar. Da löst ja vieles auch sich technisch. Die Landesregierung ja. Fördert das ja auch sehr.
Ich sehe da ein großes Potenzial. Das ist natürlich nicht übermorgen, aber gestern in San Francisco werden jetzt sozusagen Taxis schon eingesetzt, autonome Taxis. Und wenn diese Entwicklung auch mal Deutschland erreicht und dann vielleicht nicht nur die großen Metropolen, dann haben wir natürlich ein Riesenpotenzial, wirklich das, die letzte Gießkanne auf dem Dorf auch noch zu versorgen mit dem ÖPNV, weil man dann on demand, ohne dass man einen Fahrer braucht, sich chauffieren lassen kann. Und dann haben wir so wahrscheinlich ganz andere Probleme, weil dann die Verkehrsmengen nochmal exponentiell ansteigen, weil dann auch Kinder und ältere Menschen, die vielleicht jetzt nicht so mobil sind mit dem Auto, dann sich im Zweifel auch chauffieren lassen.
Ja.
Aber da ist natürlich auch ein Riesenpotenzial, um diese Lücke, die wir haben im ÖPNV auf dem Land, schließen zu können.
Ja, gibt ja auch schon Beispiele in Monheim an der RWTH, in Aachen wird geforscht, das wird ja alles sehr gefördert.
Genau.
Haben auch eine eigene Folge übrigens, des Mobilitalks hierzu. Also wir haben verstanden, wir sind im Kopf soweit, ja, am Preis für Alternativen liegt es nicht, spätestens seit dem 49-Euro-Ticket, dem Deutschland-Ticket. Jetzt gibt es bald sogar hier so ein E-Lastrad-Verleih hier an der Ecke von der Stadt gefördert. Also Infrastruktur ist so ein Ding. Und dann kriegen wir vielleicht ein paar Prozent der Menschen weg vom Auto und das Auto mit in einen Mobilitätsmix, obwohl es so große Liebe ist. Habe ich einen wichtigen Punkt vergessen, Herr Professor Suthold?
Man sollte dann auch vielleicht, wenn man wirklich was ändern will, müssen die Unternehmen, die Betriebe sich stärker mit dem Thema auseinandersetzen.
Die Arbeitgeber.
Die Arbeitgeber, ja. Genau. Also betriebliches Mobilitätsmanagement ist aus meiner Wahrnehmung heraus auch eine wichtige Stellschraube, um das Mobilitätsverhalten, die Mobilitätsroutinen der Mitarbeiter zu ändern, indem man beispielsweise Leasingangebote für Fahrräder macht, ne, dass man so ein Jobrad-Leasing anbietet als Arbeitgeber oder das Deutschland-Ticket fördert. Damit kann man dann schon auch dafür sorgen, dass die Mitarbeiter, die von weiter her kommen, in die Stadt müssen, dann nicht mit dem Auto in die Stadt fahren unbedingt.
Haben Sie beim ADAC?
Ja, wir haben solche Angebote. Das deutsche Ticket noch nicht, leider. Aber ein Jobrad-Ticket Jobrad-Angebot haben wir. Und das ist sehr gut angenommen.
Ja, nee, ich hätte Ihnen sonst die Falle gestellt, ob Sie gerade einen guten Parkplatz vor der Tür gefunden haben. Natürlich. Und Sie, Frau Deffner, Sie bekommen das letzte Wort.
Vielleicht ein Thema, was wir noch nicht so hatten, ist das Thema was kann man auch in den anderen Strukturen tun? Da fällt mir das Thema Freizeitmobilität immer ein und das Thema Schulmobilität. Ja. Also es gibt auch das Stichwort schulisches Mobilitätsmanagement, wo eben dazu gehört zu sagen, wie können Schülerinnen und Schüler sicher zur Schule kommen und nicht das Elterntaxi benutzen. Dahinter steckt ein Verkehrssicherheitsproblem, das Wahrgenommene, und welche Möglichkeiten gibt es da? Also nicht nur diese Walking Buses, also dass so Grüppchen zusammen zur Schule gehen und dadurch auch für Aktivität, körperliche Aktivität gesorgt wird. Wir sind ja eine bewegungsarme Gesellschaft geworden. Es geht aber natürlich auch um konkrete Maßnahmen, den Verkehr sicherer zu machen. Und das hat wieder mit dem Thema Parken zu tun, weil parkende Autos sehr oft die Sicht versperren. Das hat mit dem Thema Geschwindigkeiten in der Stadt zu tun, also beispielsweise 30 oder 50. Oder das hat auch damit zu tun, wie können Eltern eigentlich ihre Kinder zur Schule bringen und trotzdem noch gemeinsam Zeit verbringen? Das ist diese Autofahrt ja auch manchmal. Und da sind wir wieder bei den Bedeutungen. Das geht auch auf dem Lastenrad.
Ach, jetzt, ich wollte Ihnen eigentlich das letzte Wort lassen, aber natürlich reizen Sie meinen Gast vom ADAC, wenn es um Elterntaxis geht.
Ja, das ist oder?
Das ist das ist jedes Jahr aufs neue Thema,
Problem,
da sehe ich Sie überall in jeder Fernsehsendung.
Wir als ADAC sehen das Thema Elterntaxi auch sehr problematisch. Wir haben gerade zum Thema Schulwegsicherheit eine Befragung gemacht und dann sagen 2/3 der Eltern, ja, das ist ein großes Problem, aber 50% in Nordrhein-Westfalen fahren ihr Kind mit dem Auto zur Schule.
Da sind wir wieder.
Da ist wieder Wunsch und Wirklichkeit sehr weit auseinander, und Wir bieten als ADAC bei dem Thema Elternhaltestellen an, 200 Meter weg von der Schule. Da können die Eltern dann, wenn sie auf ihr Auto angewiesen sind beim Transport der Kinder, dann das Kind absetzen, damit das Kind wenigstens die letzten 200 Meter am Straßenverkehr teilnimmt, weil das ist ja auch, hat ja auch einen Lerneffekt.
Also absolut.
Kinder sollen ja lernen, die Schulen, selbstständig in den...
Die Schulen betteln die Eltern förmlich an,
genau.
Das den Kindern selbst zu überlassen.
Ja.
Frau Dr. Defner nickt, damit hat sie doch irgendwie das letzte Wort gehabt. Herr Professor Suthold, Dankeschön Ihnen beiden für Ihre Zeit.
Gerne.
Gerne, ja, danke.
Und das war der Mobili-Talk. Wir haben schon gesprochen, übrigens auch über das autonome Fahren, auch über Lieferverkehre bis zur Haustür, Mikromobilität und da Düsseldorfer Lösungen gezeigt. Auch sehr stimmungsvoll haben wir über Barrierefreiheit gesprochen. Wählen Sie doch gerne aus einer der anderen Episoden jetzt aus, dann hören wir uns da schon gleich wieder. Bleiben Sie dabei, bleiben Sie mobil und alles Wichtige lasse ich Ihnen wie immer ansagen.
Das war Mobilitalk, der Podcast des Bündnisses für Mobilität im Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen. Neue Folgen gibt es alle 2 Monate hier und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Weitere Infos finden Sie auf unserer Website auf bündnisfuermobilität.nrw.de. Bis zum nächsten Mal und bleiben Sie mobil!